Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen bei Zum Wachstum inspirieren, der Perspektivenwechsel im Coaching, einem Podcast im Karl-Auer-Magazin. Heute zu Gast ist Andrea Wurst. Sie ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin, tiefenpsychologische Psychotherapie und psychodynamische Coach. Seit über 15 Jahren arbeitet Andrea Wurst im Coaching, in der Psychotherapie, in der Beratung und Supervision, im stationären Setting und in freier Praxis. Und sie lehrt an einer privaten Hochschule und in einem Ausbildungsinstitut für Psychotherapie in Berlin. Ich spreche mit Andrea Wurst darüber, was für den psychodynamischen Ansatz im Coaching essentiell ist, welche hilfreichen Prozesse sich für Klientinnen, ob im Einzelsetting oder in Teams, daraus entfalten können und warum es manchmal auch gut ist, nicht zu schnell zu sein. Viel Spaß beim Gespräch mit Andrea Wurst bei Zum Wachstum inspirieren, der Perspektivenwechsel im Coaching. Liebe Frau Wurst, ich freue mich sehr, dass Sie heute sich die Zeit nehmen und mit mir ein Gespräch führen, hier in unserem Podcast Zum Wachstum inspirieren. Herzlich willkommen.
Ja, danke, Frau Zimmermann. Ich freue mich über die Einladung.
Schön. Ich habe für uns 8 Impulse insgesamt vorbereitet, aber bin da natürlich flexibel und freue mich besonders auf Ihre individuellen Ergänzungen und Pointierung. Beginnen möchte ich damit, dass ich Sie fragen will, wenn Sie sich selbst ganz kurz vorstellen würden, wenn Sie gefragt würden, stell dich doch mal Elevator-Pitch-mäßig vor, was würden Sie jemandem sagen?
Ja, genau, kann ich gerne machen. Ja, mein Name ist Andrea Wurst, das wurde ja schon gesagt. Ich bin Psychodynamikerin so und tatsächlich arbeite ich auch wirklich auf 3 Baustellen mit meinem Beruf. Ich arbeite im psychodynamischen Coaching, da arbeite ich in einem Institut in Berlin, in dem wir psychodynamisches Coaching für Führungskräfte, für Einzelpersonen, aber auch für ganze Teams anbieten, teilweise auch beratend arbeiten. Parallel arbeite ich noch in eigener Praxis, in der psychotherapeutischen, tiefenpsychologischen Praxis und ich arbeite in der Lehre, in denen ich Studentinnen unterrichte, die sich in der tiefenpsychologischen Ausbildung befinden. Das heißt, Psychodynamik ein bisschen breiter gedacht. Was mich tatsächlich ausmacht, ist schon immer das Anliegen, auch Psychodynamik so verständlich zu machen, dass es auch von Menschen verstanden wird, die sich nicht in diesem ganz komplexen psychodynamischen Theoriebildungen auskennen und es aus dieser klinischen Situation herauszuholen und daher auch das Coaching, wo quasi Psychodynamik genutzt wird. Also dieses Wissen, das Psychodynamik bietet, das hat eine enorme Power. Mhm. Und mein Anliegen ist tatsächlich, das über dieses klinische Setting hinaus in anderen Settings zu nutzen, nutzbar zu machen. Mhm. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Psychoanalyse das ein bisschen braucht, dass sie auch in anderen Bereichen genutzt wird und es wäre auch wirklich vergeudetes Potenzial. Mhm. Ja, das ist so das, was mich ausmacht.
Deswegen war es mir auch so wichtig, Sie zum Herausgeberband einzuladen und jetzt auch zum Podcast, um diese Perspektive, die ich auch für sehr wertvoll erachte, mit zu integrieren. Jetzt habe ich ja eben frecherweise danach gefragt, wer sind Sie im Elevator-Pitch? Und mich hat beeindruckt und tut es immer noch, auf welchen Ebenen Sie diesen Ansatz, der Ihnen so wirksam erscheint, verbreiten. Sehen Sie da irgendeine Passung zu Ihrer Person, zu Ihrer Persönlichkeit, dass Sie sagen, Mensch, mir liegt es so am Herzen, da Klartext zu reden, damit es nicht nur die Leute verstehen, die sich seit 20 Jahren mit dieser komplexen Theorie beschäftigen, sondern auch andere, die sich dem näher wollen. Wie hat das mit Ihrer Person zu tun?
Ja, spannende Frage, weil ich habe also mir tatsächlich auch schon Gedanken darüber gemacht. Ich glaube ja tatsächlich sehr doll, dass Information ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist für Veränderungen. Mhm. Also, dass ich, also wirklich die Dinge zu sich zu holen und nicht sich nur darauf zu verlassen, auf irgendwelche anderen, die einen anleiten, ne, sondern tatsächlich die Dinge wirklich so für sich verstanden zu haben, sie zu sich reinzuholen in das eigene System, ja, dass so eine Art von Informieren wichtig ist, damit Menschen sich verändern können und dass sich Systeme verändern können. Und das ist was, was mich schon immer geprägt hat. So. Insofern ja, hängt das dann auch wiederum mit mir zusammen. Ne? Also so da nicht nur zu therapieren, sondern auch zu informieren.
Okay. Ja. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, dann fällt mir auf, dass Sie mehrfach das Wort informieren verwenden.
wenn ich jenen Leuten zuhöre, die mir jetzt Feedback geben zu ihrem wunderbaren Video, dann kommt bei mir an, dass bei denen sie Verstehen ermöglicht haben. Wie sehen Sie denn den Unterschied? Wie konstruieren Sie in sich den Unterschied zwischen informieren und verstehen?
Naja, ich denke, das Informieren ist das eine. Und auf eine Weise zu informieren, dass es wirklich verstanden wird, ist nochmal ein relevanter Punkt. Und wenn was wirklich verstanden wird, dann macht es innerlich Räume auf, die vielleicht bisher zu waren. Mhm. Also Räume, die zu sind, in die kann man sich nicht rein verändern. Mhm. Weil wenn man es wirklich verstanden hat, was Neues, oder überhaupt weiß, dass es diesen Raum gibt, kann man in den auch rein wachsen. Und ich glaube tatsächlich, das ist immer das Erste. Am Anfang steht die Information und dieses sich reinbewegen, sich reinwachsen in diesen neuen Bereich von Persönlichkeit zum Beispiel, ja, der braucht erstmal dieses Wissen um diesen Raum und das dann so ganz zu durchdringen und dann sich da rein zu verändern. Mhm. Also deswegen glaube ich, dass das wie so eine, dass Information so am Anfang steht. Also jetzt, ich meine damit auch nicht Information durch einen Fachtext, sondern durch wirklich was neu durchdrungen haben.
Mhm. Oh, spannend. Ich glaube, ich könnte ewig mit Ihnen darüber laut nachdenken. Eine Frage erlaube ich mir noch.
Ja, gerne.
Wirklich verstehen. Was verstehen Sie darunter? Was denken Sie dabei, wenn Sie sagen, wirklich verstehen?
Na, spannend. Sie können das ja auch. Sie fragen mich auf eine Weise, dass ich auch erstmal nachdenken muss. Was heißt das für mich, wirklich zu verstehen? Also ich glaube, ich merke das auch ganz oft mit Klienten und Klientinnen, dass am Anfang ist es so ein kurzer Gedanke. Und dann verlangsamt man den Prozess und fängt an, wie das emotionale, bewusste und unbewusste Anteile, aber auch wirklich Gefühle, damit dazu zu holen. Mhm. Also das ist ein wirkliches Verstehen ist für mich ein ganz anderer Prozess, als nur kurz darüber nachzudenken.
Ja.
Über manche Dinge denke ich zum Beispiel auch schon seit vielen Jahren nach. Und dann kommt plötzlich eine Situation, wo ich sie verstehe und wo es so sackt und sich verbindet mit anderen Teilen von mir und das wie auf eine andere Weise in mir verankert ist, wo es wie im Assoziationskortex vielleicht mehr Verbindungen gibt, ja. Aber auch wo emotionale Teile sich mit dem Kognitiven verbinden und bewusste und unbewusste Teile sich zusammen verschränken. So verstehe ich dieses, wenn dann wirklich ein neuer Raum aufgemacht wird, in den ich dann mich so reinbewegen kann.
Hab ich Gänsehaut. Danke dafür. Ja. Okay, bevor ich jetzt auf Ihr, wie ich finde, sehr spannendes Kapitel im Buch komme, das da heißt unter anderem psychodynamisches Business Coaching, möchte ich nochmal erinnern an mein Lieblingsgleichnis, diese buddhistische Weisheit, das Elefantengleichnis. Und zwar haben wir das ja gewählt für den Herausgeberband als wie so eine Art roten Faden, der alle unterschiedlichen Beiträge, / Perspektiven, Autorinnen unter diesen roten Faden, mit diesem roten Faden zusammenführt. Dieses Elefantengleichnis, was bedeutet das für Sie?
Ja, also für mich bedeutet das tatsächlich auch erstmal wie so ein Moment, wo ich dachte, ja, das stimmt. Es gibt Situationen, wo die Psychoanalyse oder das Psychodynamische auch vielleicht einfach nicht das Richtige ist. Ne? Also wo ich glaube, dass andere Schulen vielleicht auch einfach hier, wenn man auf ein ganz kurzes Gespräch vorbereiten will und man braucht drei Tools, zack, und die nehme ich dann, bam, an den halte ich mich fest und dann gehe ich in dieses Gespräch. So, das stellt jetzt der psychodynamische Ansatz meist nicht so schnell zur Verfügung. Also dass ich denke, ja, da gibt es sicher auch Bereiche, die das wirklich ergänzen können und die, muss ich da neidlos anerkennen, da vielleicht einfach schneller sind. So, und wenn ich dann noch mal ein bisschen weiter denke, habe ich gedacht, ja, das Psychodynamische versucht aber genau das, nämlich Klientinnen, Klienten kommen mit Anliegen und wir reagieren erstmal nicht sofort, sondern wir versuchen es erstmal zu verstehen, was die Coaches eigentlich darunter verstehen. Und dann hören wir das und dann lassen wir das anwachsen mit anderen Geschichten aus der Biografie oder aus anderen Settings. Die ergänzen sich und so Stück für Stück entsteht hier eigentlich erstmal ein Gesamtbild von diesen Elefanten. Mhm. Also eigentlich ist die Psychodynamik der Elefant und die ist nicht sofort auf, dieser Elefant ist nicht sofort auf dem Tisch, sondern bis der entsteht, es braucht, ist ein Prozess, da reinzuwachsen. Und die Fähigkeit, so auszuhalten, dass der nicht gleich da ist, das ist ja ein ganz relevanter Teil des psychodynamischen Ansatzes. Insofern konnte ich damit viel anfangen, ne? Und würde auch niemals sagen, dass andere Schulen irgendwie falsch liegen. Ich erlebe ganz oft, dass verschiedene Sprachen eigentlich dasselbe sagen aus verschiedenen Schulen.
So. Ja. So geht es mir auch. Jetzt interessiert mich, wo ich ja schon einiges von Ihnen gelesen habe, gehört und Sie erleben durfte. Haben Sie ein Lieblingsgleichnis?
Tja, Gleichnisse.
Oder Bilder, mit dem Sie sich manches versuchen zu erklären oder damit klarzukommen?
Gleichnisse habe ich jetzt nicht. Aber tatsächlich, was ich mag und warum mich das Psychodynamische auch so oft so interessiert, ist dieses, also eigentlich die Psyche und wie Menschen, also die Psyche in sich, das also intrapsychische, aber auch wie Menschen und ihre Beziehungen funktionieren, wie so ein Ökosystem zu sehen, ja, in dem ganz klar ist, dass wenn das eine sich bewegt, dann bewegt sich auch das andere. Das klingt jetzt sehr systemisch, ja. Aber ich meine tatsächlich an der Stelle noch das Unbewusste auch mitzunehmen, ja. Mhm. Also auch die einzelnen Personen als auch alle Menschen bringen unbewusste Strukturen mit ein. Und dieses Ökosystem oder wie so ein Netz, wo die Dinge so zusammenhängen und wo sich auch die verschiedenen unbewussten Teile wie gegenseitig triggern und auslösen und beeinflussen. Das ist was mich schon, also dieses Bild von Ökosystem, das ist was mich prägt oder was ich auch mag, was ich auch super spannend finde, so, da so miteinander zu forschen.
Spannend. Das Bild vom Ökosystem, ich habe vor Jahrzehnten in einem meiner ersten Studiengänge ja auch bewusst Geologie und Geografie gewählt. Weil mich das auch sehr interessiert. Also quasi die naturwissenschaftliche Perspektive und all die anderen, die wir ja schon kennen. Aber Ökosystem, da gehen bei mir natürlich sofort Schubladen vom Studium auf. Mhm. Was für konkrete Elemente denken Sie, wenn Sie sagen, Sie finden das Bild des Ökosystems auch für die menschliche Dynamik und fürs Unbewusste faszinierend? Was kommen da für Bilder in Ihnen auf? Wenn Sie Ökosystem sagen und denken, was ist da in Ihrem Kopf?
Naja, tatsächlich so was ich, in Ökosystemen zeigt sich ja, dass wenn Teile nicht beachtet werden, dass wenn die fehlen, wenn irgendwas ausstirbt, dass es einen enormen Impact hat, auch auf andere Teile, ja, dass man die Teile des Ökosystems nie getrennt betrachten kann. Und ähnlich ist es, finde ich, in der Psyche, wenn wir Teile nicht beachten, weil die vielleicht verdrängt wurden, weil wir die schön weggepackt haben, die sind immer da und die haben einen enormen Impact auch auf alles andere. Ja, und wenn wir dann auch in Beziehung kommen mit anderen Menschen und wir haben aber Teile von uns nicht auf dem Schirm, das heißt nicht, dass die weg sind. Also so diese Wechselwirkungen, das ist das, was ich sowohl intrapsychisch als auch zwischen Menschen und in Ökosystemen so spannend finde.
Spannend, und ich habe schon wieder Gänsehaut. Weil ich mir vorstelle, quasi, wenn eine Art ausstirbt, was das für einen Impact auf viele andere Arten hat. Und das, was wir gerade machen, wir verursachen ja ein multiples Artensterben, sowohl im realen Ökosystem und vielleicht auch in uns drin, wenn ich mir die globale Entwicklung unserer Spezies gerade so angucke.
Spannend. Naja. Und Verdrängungsprozesse sind ja eigentlich der Versuch, Teile von uns sterben zu lassen, damit sie nicht Nerven stören, wir endlich mit denen nicht umgehen können. Also der Versuch, die sterben zu lassen, hat ja, also erstens funktioniert er nicht und zweitens hat es enorme Auswirkungen auf uns und unsere Art, dann unser Leben zu leben. So.
Ja, und ich erlaube mir noch einen Kommentar. Bei mir geht gerade der Satz auf im Kopf: Wenn du etwas stärken willst, bekämpfe es. Und töte es. Und
wenn sie wehren sich immer, die Teile, die wir nicht haben wollen, ja.
Sie sagen, es lässt sich gar nicht töten, die wir nicht haben wollen. Können Sie das mal bitte erklären?
Also psychodynamisch ist es ja tatsächlich so, dass es verschiedene Arten von Verdrängung gibt. Und ich meine, es ist ja auch ganz gut, dass es das gibt. Ja. Sonst wären wir alle wie psychotisch, weil wir überflutet wären von unseren tagtäglichen Dingen, die eigentlich störend auch im Raum wären. Und trotzdem gibt es ja auch verschiedene Arten von Möglichkeiten, diese Teile von uns nicht im Hier und Jetzt haben zu wollen. Ja? Also es gibt mildere, die uns eigentlich nur helfen, so mal ein bisschen hier verleugnen oder ein bisschen da nicht wahrhaben. So. Und es gibt sehr rabiate. Und da kommen wir in den Bereich des Faststerbens. Also es gibt so Bereiche, wo wir wirklich spalten, in denen wir wirklich rigide Abwehrmechanismen auffahren, die uns wirklich, weil wir so wenig in der Lage sind, die Teile von uns irgendwie aushalten zu können. Oder wir denken, wir sind so wenig in der Lage, sodass es klar ist, dass wir da rabiat innerlich vorgehen. Und da kommen wir in den Bereich, wo es auch schon wie gewaltvoll wird. Also ja. Daher diese Analogie zu dem Sterben. Ja. Das hat einen riesen Impact auch vor allem auf unsere sozialen Beziehungen.
Ja. Ach, bringen Sie Bilder. Okay, danke dafür. Ich würde Sie jetzt gern noch diese eher allgemeine Frage fragen. Wie definieren Sie Coaching im Vergleich zu anderen Formaten wie Therapie, Beratung, Supervision? Was ist für Sie Coaching im Vergleich zu?
Ja, erstmal ein Ebenenwechsel. Also tatsächlich, für mich ist das Coaching im Vergleich zur Therapie ist relativ ich wollte erstmal sagen, leicht abzugrenzen, aber am Ende dann doch wieder nicht. Erstmal würde ich sagen, für eine Therapie, um eine Therapie zu beantragen, brauche ich eine ICD-10-Diagnose, ich brauche eine Krankheit, ich brauche ein Problem, was störungswertig ist. So, dann beantrage ich da eine Therapie. Der Fokus im Coaching ist ein beruflicher, würde ich jetzt erstmal so sagen. Und meistens ist auch die Spanne, wie man sich sieht, also die Stundenanzahl kürzer. Aber ich könnte auch jede von meinen Sachen jetzt direkt wieder revidieren, weil ich habe Coaching-Prozesse, die seit Jahren laufen, wo es um sehr persönliche, sehr private Themen geht, wo deutlich wird, die Schwelle auch zwischen Störung und Nichtstörung, zwischen Krankheit und Gesundheit ist auch fließend. Ne? Also man beantragt halt einfach keine Stunden bei der Krankenkasse. So. Ja. Also es sind wirklich fließende Übergänge. So. Trotzdem arbeitet man ein bisschen anders aus der Haltung heraus auch. Also in der Therapie arbeite ich mehr mit Regressionen und es ist auch okay, wenn zwischendurch Abhängigkeitsbeziehungen entstehen, weil die wiederum verstanden werden und wie so seelisch auch wach machen, die frühen Abhängigkeitsbeziehungen wach machen. Und dann zeigt sich so in der Beziehung zwischen TherapeutInnen und PatientInnen irgendwie dieses, was da eigentlich passiert ist früher. So im Coaching gibt es das auch. Also, dass man mit Übertragung und Gegenübertragung arbeitet bei uns. Aber ich finde so diese, ja, die Agency, also die Kompetenz und die selbstständigen Teile sind viel stärker im Vordergrund.
Ja. Ja. Kann ich mitgehen. Und Sie verwenden jetzt den Begriff Agency.
Es ist kein psychoanalytischer Begriff.
Ja, ja.
Ich bin auch schulenübergreifend.
Ich finde, für mich passt der sehr, sehr gut. Ich habe neulich meinen Studierenden beim Thema Forschungsperspektiven in der sozialen Arbeit den Agency-Ansatz vorgestellt. Das ist einer meiner, es ist unwissenschaftlich, ich sage es dennoch, Lieblingsansätze als Forschungsperspektive, weil hinter der Agency ein ganz bestimmtes Menschenbild steckt. Woher haben Sie diese Begrifflichkeit jetzt gepflückt?
Ich mag den Begriff tatsächlich persönlich auch sehr gerne, weil er für mich aus psychoanalytisch würde ich ihn ein bisschen anders beschreiben. Ich würde ihn beschreiben wie so eine erwachsene Perspektive, die nicht regrediert ist. Also wo ich wirklich Verantwortung übernehme halt für die Teile in mir, die vielleicht auch an mancher Stelle nicht so nachgereift sind oder wo ich in einem regressiven Modus, in einem kindlichen Modus bin und oder auch weiß, oh, an der Stelle habe ich Verzerrungen, ja, da bin ich wie nicht aufgeräumt, aber ich übernehme trotzdem ganz die Verantwortung für mich an der Stelle. So, ich mag den Begriff an der Stelle, aber ich weiß, dass er nicht psychodynamisch ist.
Spannend. Ja, auch vielen Dank für diese Art, den zu beschreiben. Ich tue es ja schon. Ich frage danach, woher haben Sie ihn?
Ich habe ihn tatsächlich aus der gewaltfreien Kommunikation, wo ich mich ein bisschen auch mal umgeschaut habe. Ich habe mich in vielen anderen Bereichen noch umgeschaut und tatsächlich versucht zu schauen, wie sich diese Ansätze, was die mit dem Psychodynamischen zu tun haben. Also ich bin in verschiedenen anderen Schulen unterwegs gewesen und habe mir auch die Dinge angeschaut. Ja.
Aha, das ist diese Offenheit, die ich von Anfang an meinte zu spüren bei unserem ersten Gespräch. Für verschiedene Perspektiven und die sich reinzuholen, um sie zu zitieren und auch zu verstehen. Okay.
Ja, der Boden, auf dem ich stehe, ist dann trotzdem immer wieder das Psychodynamische, so, oder? Das ist die einfach der Ground, auf dem ich stehe. So.
Ja. Ja, jetzt sind die Hörer genauso wie ich bestimmt auch neugierig zu hören, wie ist denn Ihr individueller Coaching-Ansatz, der gewachsen ist, ja auch mit vielen verschiedenen Perspektiven, aber auch mit dem Baum, sage ich jetzt mal, auf dem er steht, Ihrem Kernansatz. Beschreiben Sie doch mal bitte Ihren Coaching-Ansatz, so kurz Sie können, möglichst im Klartext. Aber das brauche ich Ihnen ja eigentlich nicht zu sagen.
Ich kann es versuchen. Also das Psychodynamische, wünschen Sie sich, dass ich das beschreibe?
Ja.
Genau. Ja, womit wir arbeiten. Ich versuche tatsächlich, Coaches kommen ja mit einem bestimmten Thema ins Coaching, mit einem Problem oder einem Wachstumswunsch, also mit einem bestimmten Fokus. So, mein Ansatz ist der, zu verstehen, was die, ja, wie sich bewusste und unbewusste Teile, die dieses Problem oder diesen Wunsch eigentlich ausgelöst haben, an der Stelle verbinden. Also wie, wenn man sich vorstellt, wie es diesen Fokus des Coaches oder der Coachee, und unten drunter ist aber ein ganzes Wurzelwerk an Dingen, die das dazu geführt haben, dass es entstanden ist. Und es geht darum, diesen Raum aufzumachen, das zu klären, das zu durchzuarbeiten letztendlich und wirklich zu verstehen, was dazu geführt hat. Und dadurch ist der Fokus schon auch darauf, was sind die unbewussten Prozesse, die dahin geführt haben. Und meistens aus dem Psychodynamischen heraus ist es ja so, dass Probleme entstehen, wenn unbewusste Teile stören. Also quasi wir fokussieren das Emotionale, wir fokussieren die Beziehungen und das Emotionale und wir schauen, wie stören unbewusste Prozesse, wie stören Gefühle, die nicht wahrgehabt werden wollen, diese Abläufe und diese Möglichkeit, sich eigentlich auf Arbeit zum Beispiel zu fokussieren oder Ziele zu erreichen und das wirklich zu durchdringen und dann die bislang verdrängten und abgespaltenen Anteile zu sich zu nehmen. Also das Ziel ist immer Integration. Das Ziel ist, die Teile, die wir bisher nicht wahrhaben wollen, zu verstehen, durchzudringen und zu sich zu nehmen, um dann eigentlich das volle Breite unserer Person und alles, was wir so sind, leben zu können. Das ist der Fokus. Mhm. Und es ist gar nicht so leicht, dahin zu kommen. Also das braucht ein bisschen Geduld, es braucht aber auch den Raum, wie sich im geschützten Raum, in dem wirklich Seiten von sich angeschaut werden können, die unangenehm sind, die schwierig sind, mit denen wir erstmal auf Kriegsfuß stehen, die aber letztendlich immer eigentlich gar nicht so schlimm sind, wenn wir nur in Ordnung sind, dass es die auch gibt und wenn wir die Power von denen wie nach vorne nehmen und sehen, okay, interessant, wo kann das denn dann hingehen, wenn ich auch das bin? Mhm. So arbeiten wir mit Einzelklienten. Das Ganze kann man ja eben intrapsychisch sehen, ja, welche Teile von uns dürfen hier nicht sein oder welche Tabus haben wir, aber eben auch mit ganzen Teams. Wenn wir genau das jetzt übertragen auf das Ökosystem, ganzes Team oder ganzes Unternehmen, dann arbeiten wir da auch psychodynamisch so, weil auch in Teams gibt es ja bestimmte Regeln, Tabus, Dinge, über die nicht gesprochen wird. Es gibt einen bestimmten Habitus, wie das Team miteinander funktioniert, bestimmte Art zu kommunizieren, bestimmte Dinge, die sein dürfen, entweder besonders nett und freundlich oder besonders tough oder besonders irgendwie. Und auch da gibt es genau diese unbewussten Teile, die nicht da sein dürfen, die stören, die einen Einfluss haben. Und auch da versuchen wir als Coaches, die dazu zu holen und dadurch wie mehr Potenzial zu ermöglichen.
Mhm. Ja, vielen Dank für diese lebendige Beschreibung. Ich möchte gerne mit Ihnen jetzt was teilen, was bei mir im Kopf aufgegangen ist. Und zwar die Idee von Wirkungsforschung. Wirkungsforschung als Forschungsrichtung zielt ja darauf ab, so wie ich sie verstehe, Kausalzusammenhänge, wenn dann zu finden. Also quasi Auslöser zu finden und Wirkungen als falsch zu falsifizieren oder als so ist es, der Auslöser hat diese Wirkung erzielt, zu verifizieren. Also quasi Wirkungsforschung sagt, es gibt einen Auslöser, eine Intervention und es gibt die Wirkung, die mit genau dieser Intervention intendiert ist. Mhm. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre und mein zugegebenermaßen bescheidenes Verständnis zum psychoanalytischen Ansatz kombiniere, gehe ich dann richtig in der Annahme Ihrer Meinung nach, dass Sie davon ausgehen, dass das Leben und die Erklärungsmuster und die Problemmuster der Klienten auf identifizierbare Auslöser zurückzuführen sind, sozusagen eins zu eins, und Sie quasi sich nur auf den beschwerlichen Weg machen müssen mit dem Klienten, diese mit ihm gemeinsam zu entdecken und zu finden und zu sagen, ha, das hat's ausgelöst.
Das klingt jetzt, ja, das klingt schön. Das klingt wie, als könnte man ganz leicht, ne, so einen 1-zu-1-Zusammenhang herstellen. So würde ich es leider nicht sehen. Also es gibt ja auch Versuche, tatsächlich so Fragebögen zu entwerfen. Ne? Dann gibt es Konfliktfragebögen, Strukturfragebögen, Führungsstilfragebögen, auch im Psychodynamischen, dann füllt man die aus, dann kommt da raus, dein innerer Konflikt ist das und das, und dann könnte man sagen, bam, das ist es. Mhm. So. Und da sind wir wieder auf der Ebene des Verstehens, die ich meinte vorher, die nicht funktioniert. Also weil wir tatsächlich in so, ich erlebe es manchmal wie in so Prozessen, wie so in Kreisen, die so wie nach unten Sicht gehen, das klingt jetzt fast schon spirituell hier, aber ja, das ist gar nicht so gemeint, tatsächlich, wie so am Anfang besprechen wir ein Thema und denken, ja, vielleicht ist das der innere Konflikt, der zu dem Problem geführt hat, die Ambivalenz. Und man versteht so ein bisschen, theoretisch. Und dann rutscht man nochmal, dann es kommt eine neue Szene dazu und man versteht sie wieder anders. Ja. Und er denkt, ah, die gehört ja auch irgendwie mit rein. Und dann kommt die Biografie dazu und da ist dieser innere Konflikt wieder sichtbar. Und dann spielt sich's als Szene noch im Coaching-Setting ab und ich habe plötzlich zwischen mir und dem Coachee wieder dieselbe Szene und auf allen Ebenen zeigt sich dieser innere Konflikt. Also klar kann man sagen 1-zu-1, aber der hat ja wirklich verschiedene Gesichter. Ja. Und gerade das Unbewusste ist so verschlüsselt und so, wie soll ich sagen, also wir nennen das Sekundärprozesshafte, das ist so verzerrt und verschlüsselt und zeigt sich so symbolisch oft, dass es gar nicht so leicht ist, das wirklich freizulegen. Mhm. Und das braucht auch ganz viel Mut auf irgendeine Weise, weil man sich da schon Stellen in sich nähert, die sich herausfordernd anfühlen. Also so über 1-zu-1 und dann ist es so und so ein Fragebogen ausfüllen, funktioniert wirklich der Transformationsprozess am Ende dann leider nicht. Aber er kann total sinnvoll sein, so einen Fragebogen auszufüllen, ne? Um wie diese erste Schwelle deutlich zu machen.
Ja.
Ich weiß nicht, beantwortet das Ihre Frage gerade oder ja, war das jetzt ein bisschen daran vorbei?
Nein, gar nicht. Es sieht sogar wieder was Neues aus. Und zwar haben Sie eben, nein, ich habe das Bild des Bohrers wahrgenommen, was Sie eben gemacht haben. So bohrt so spiralförmig nach unten. Da ging bei mir gleich wieder die Idee, Brunnersche Spirale, nur in die Tiefe des Unterbewussten, des Unbewussten sozusagen. Mhm. Also Brunnersche Spirale, quasi dieser Bildungsprozess, man Inhalte oder Neues auf vielen verschiedenen Ebenen immer wieder neu mit unterschiedlichen Teilen von einem verstehen muss und auch durchaus mal wieder zurückrutscht. Vielleicht sogar mal zwei Ebenen zurück und dann vielleicht wieder zwei nach oben.
Absolut. Kann ich bestätigen, das Zurückrutschen. Ja, ist tatsächlich ist manchmal ein zäher Prozess, dieses Durch. Aber ja, tatsächlich würde ich so, wie Sie jetzt sagen, das Thema Durcharbeiten, was ja ein relevanter Begriff ist aus dem Psychodynamischen, das Thema Durcharbeiten beschreiben. Ja, auf verschiedenen Ebenen immer wieder sich den Dingen zu nähern und das Tiefen ist ein wirklich wichtiger Teil davon.
Ja. Da hilft, glaube ich, jetzt auch ihr Bild von nach unten schrauben. Dann ist es ja nichts Negatives, sondern das soll ja assoziieren, so wie ich das verstehe, dass man in die Tiefe geht und eben nicht bei oberflächlichen, scheinbaren Verhaltensschemata stehen bleibt.
Ja, was ich ganz spannend finde an der Stelle ist nochmal so, wenn man da das so Neuropsychologische dazu nimmt, da gibt es ja oft so eine Idee, dass es hier nicht um Tiefe geht, sondern wenn man sich gerade so Assoziationskortex anguckt oder andere Bereiche, dass es vielleicht eher ja auch um Breite geht, ne? Um Teile von uns, die nicht so vernetzt sind mit anderen Teilen, die wie in so einer Bubble, also ich stelle mir das manchmal vor wie so ein Netzwerk, wo Teile von uns einfach nicht verbunden sind mit dem Rest. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass so Traumaerfahrungen, traumatische Erfahrungen, die auch im Arbeitskontext immer eine Relevanz haben. Also das ist ja nicht nur privat, sondern auch beruflich, weil die unsere Emotionalität stören. Und so traumatische Erfahrungen sind einfach abgekoppelt in unserem Erleben vom Rest. So, ne? Also deswegen weiß ich gar nicht, ob es immer um Tiefe geht, sondern wirklich auch um Vernetzung von seelischen Inhalten. So.
Ja, bin ich anschlussfähig. Ja, um mögliche Isolierungen auch zu lösen und zu öffnen, um sie reinzuholen.
Ja, genau. Isolierung ist ein schönes Wort dafür. Finde ich auch.
Okay. Welche Rolle hat denn bei diesem komplexen sich gemeinsam annähern der Coach nach Ihrem Konzept?
Mhm. Also da gehen die Vorstellungen auch ein bisschen auseinander, ne? Also es gibt ja auch verschiedene psychodynamische Schulen und verschiedene PsychodynamikerInnen von ihrer Persönlichkeit her. Und der ganz alte Schule war ja dieses PsychoanalytikerInnen ist eine weiße Wand und stellt sich ganz zur Gegenübertragung, also dafür Projektionen zur Verfügung. Mittlerweile ist ja auch sehr deutlich, dass alle PsychoanalytikerInnen auch eine eigene Persönlichkeit haben und ganz abgegrenzt dann am Ende doch nicht sind. Mhm. Und ich finde wichtig, also ne, unter anderem deswegen machen wir so eine lange, lange Selbsterfahrung, die ich auch wirklich wichtig finde für diesen Bereich, weil wenn wir so über so vernetzte Teile reden, es ist so wichtig, sich da drin ansatzweise zu kennen, was auch nie abgeschlossen ist. Ja. Aber genau, die Rolle ist trotzdem die, selbst wenn wir sehr viel mehr interagieren als früher wahrscheinlich, ich denke, dass die Rolle schon viel mit sich mehr zurückgenommen ist und dass es darum geht, Räume öffnen und halten, also quasi sie, ne, wir haben auch zusammen schon gesprochen, diesen Containing-Begriff wollte ich hier einbringen, also quasi die Fähigkeit, Dinge zu containen, Prozesse zu containen und dann gleichzeitig, also ich finde das immer spannend und es also ist auch mir mit meinen AusbildungskandidatInnen immer wichtig, also es braucht wie so eine gesplitterte Aufmerksamkeit in den Prozessen. Also ich bin auf der einen Seite so ganz im Kontakt mit meinen Klienten und Klientinnen und auf der anderen Seite bin ich, ein Teil von mir ist damit beschäftigt, das, was hier gerade passiert, also was die Person erzählt vor mir, was in der Szene sich abbildet zwischen mir und Coachee so, aber auch, was ich weiß über die Struktur schon, über die Abwehrmechanismen, über das Unbewusste, das alles miteinander einzuordnen. Mhm. Und dieses Split, das zu verstehen, während ich im wirklichen Kontakt bin, das ist nicht leicht und braucht auch für die meisten, die anfangen, so zu arbeiten, erstmal wirklich ein bisschen Übung.
Ja, das glaube ich aufs Wort, zumal sie da sich ja mehrerer Metaebenen bedienen und dann kommt ja vielleicht noch ein Element dazu, ab und an, dass sie sich selbst vielleicht getriggert oder aktiviert fühlen von der Situation, in der sie gerade sind.
Absolut, das kommt immer wieder vor.
Mega. Also kann ich nicht anders sagen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, es ist herausfordernd. Also ich weiß, dass ich das hatte nach dem Tod meiner Mutter, dass wenn Klienten auch über Tod von ihren Eltern gesprochen haben, dass da wie Momente gab, wo ich gemerkt habe, dass eigene Bilder, Erinnerungen wie so in den Prozess einschießen und ich wegswitche mit meiner Aufmerksamkeit von den Coaches zu mir. Mhm. Und was ich mittlerweile mache, ist es einfach nur registrieren, wieder zurückkommen, aber tatsächlich auch zulassen, weil ich glaube, dass es okay ist so. Also dass ich, natürlich gehe ich da nicht in meine Prozesse und ich versuche zu unterscheiden, auch feiner zu werden, okay, da hat mich was berührt oder da haben wir uns verbunden. Ist ja auch irgendwie schön, wenn es da eine Empathie gibt. Und feiner zu werden, an welcher Stelle, aber auch, ist es wirklich anders? Also da wie auch das mit in meine Metaebene reinzunehmen. Ne? Mhm. Also nicht nur die des Klienten zu verstehen, sondern auch meine dazuzunehmen. Aber es ist kompliziert.
Das glaube ich.
Und manchmal aber auch einfach, es ist ja auch ein schöner Moment von Begegnung. So.
Ja, ich habe gerade dieses Bild vom Computertomographen vor Augen und stelle mir vor, wenn man einen systemisch denkenden, arbeitenden Coach, einen psychodynamisch arbeitenden und aus verschiedenen Richtungen drunter legen würde, nachdem er oder sie das 20 Jahre lang getan hat, wie dann so die Aktivitäten und vor allem welche Bereiche da besonders aktiv sind. Also ich stelle mir jedenfalls vor, dass sie dadurch, dass sie das schon lange machen und wer weiß, wie das in 10 Jahren wird, besondere Hirnaktivitäten haben würden, die man sehen könnte, weil das hochkomplex ist, so stelle ich es mir vor. Gleichzeitig all diese Ebenen zu bedienen und den Prozess der Situation zu steuern.
Ja, tatsächlich ist das vielleicht auch was so stark das Psychodynamische ausmacht, nämlich dieses sich so zur Verfügung stellen. Also, weil in gewisser Weise ist es ja wie ein Resonanzphänomen, mit dem ich auch arbeite. Aber es geht ja auch nicht darum, so ganz nur meine hier emotional zu reagieren, sondern das Wissen mit dem Resonierenden so abzugleichen, ja. Ne? Die Gegenübertragung, Übertragungssituation zu verstehen, sich auch teilweise anwachsen zu lassen. Also wir unterbrechen das ja auch nicht sofort, sondern wir lassen teilweise ja auch Prozesse anwachsen. Und das ist nicht immer nur leicht, das so miteinander auszuhalten, aber das auch als relevanten Punkt zu verstehen für den Prozess, ist Teil des psychodynamischen Ansatzes immer.
Und dafür habe ich Respekt, weil es aus meiner Perspektive eine hohe Fähigkeit des Coaches, in dem Fall von Ihnen, bedarf, das immer auf Metaebene gleichzeitig zu jonglieren und beim Gegenüber zu bleiben.
Ja, was ja auch natürlich nicht immer gelingt, ne? Also ja, manchmal kommt man auch, lässt man sich wie verführen zum Agieren, nennen wir das. Also dann sagt man Sachen und denkt hinterher so, okay, was ist da passiert? Irgendwas hat mich gerissen. Und dann das wieder einzusammeln und nachträglich zu verstehen, manchmal ist genau das voll die Chance, wenn man sich hat verführen lassen und mitgemacht hat in dem Beziehungsangebot, die Klienten gemacht haben. Und dann hat man sich eingelassen und hat genau damit gespielt und fragt sich hinterher, wie konnte ich so aus meiner Rolle fallen? Und dann das zu verstehen, ist immer eine Chance. Also.
Ich glaube Ihnen aufs Wort, dass Sie das als Chance nutzen. Ich kann mir das lebhaft vorstellen. Und beim Thema Verführen möchte ich jetzt noch andocken. Gibt es irgendwas, zu dem Sie andere verführen wollen mit Ihrer, ich sage es jetzt mal frech, Mission, diesen komplexen Ansatz der Psychodynamik verstehbar zu machen? Also anders ausgedrückt, gibt es in Ihrem Ansatz, in Ihnen, in Ihrem Konzept sowas wie eine Mission?
Also, ich finde schon, dass dieser Gedanke so von Vollständigkeit sowas wie eine Mission ist. Also, weil ich tatsächlich auch persönlich überzeugt davon bin, dass wenn wir lernen könnten, Dinge nicht, also und Teile von uns selbst mehr akzeptieren zu können und nicht damit so viel machen zu müssen die ganze Zeit, also mit Verletzlichkeiten eigentlich anders umzugehen oder mit unseren Wünschen und unseren Dingen, die uns in uns Angst machen, ja, wenn wir damit anders umgehen könnten. Ich glaube schon, dass wenn wir da einen anderen Blick auf uns hätten, dass der ermöglicht, dass plötzlich Seiten von uns da sein könnten, mit ein bisschen Humor oder Akzeptanz mit denen umzugehen, dann müssten wir nicht so ein Aufgebot an Abwehrmechanismen auffahren. Und ich finde tatsächlich, selbst wenn man sich das politisch anguckt gerade, insofern, Mission klingt immer so ein bisschen gefährlich, finde ich, ehrlich gesagt. Aber schon so eine Vision davon, dass wenn Menschen weniger agieren würden oder müssten, ihre Teile, ne, ihren Narzissmus weniger ausdrücken müssten, auf zum Beispiel eine destruktive Weise, dass dann schon einiges besser wäre. Ja, also insofern doch Vision.
Mhm. Vision der Vollständigkeit. Ja.
Ja.
Schön. Und das Zulassen derselben.
Ja.
Ja. Wow. Wenn es sowas gäbe wie einzeln benennbare Fähigkeiten von uns Coaches, welche drei finden Sie am wichtigsten? Was sollten wir unbedingt können? Fühlen, denken können.
Naja, ich denke, ein bisschen was haben wir ja auch gerade schon gesprochen, ne? Also ich glaube, die Fähigkeit sozusagen mit Neugierde immer wieder sich Prozesse anzuschauen und selber nicht so stark zu werten. Also ich finde, das ist was ich immer wieder erlebe und teilweise auch im Coaching so erlebe, dass es oft eine starke Wertung davon gibt, was jetzt gut und was schlecht ist oder wo jemand hin soll und wo nicht. Also ich finde, so eine Neugierde einfach und so eine Freude daran, an allen möglichen Sachen, die sich zeigen. Also das ist eine Sache, die ich glaube, dass wirklich wichtig ist. Mhm. Und die Fähigkeit, sich selber da drin zu reflektieren, also eigene Seiten oder Teile, die sich da wirklich zeigen, mit einzubeziehen, finde ich wichtig. Die Fähigkeit zu containen, finde ich schon auch wirklich relevant. Also eine Weile schwierige Momente auch auszuhalten und als Teil des Prozesses zu begreifen, würde ich auch als eine relevante Fähigkeit ansehen.
Ja. Gerade weil Sie es jetzt nochmal erwähnen mit dem Containen, darf ich Sie bitten, das nochmal zu beschreiben? Was mache ich als Coach, wenn ich containe?
Ja, das ist ganz spannend, weil das eigentlich ist es sowas wie, man macht so einen inneren Raum auf, in dem Dinge wie verdaut werden. Also, um jetzt mal so ein bisschen konkreteres Bild zu nehmen. Also da kommen Gefühle, Themen, Gedanken in diesen Raum und die sind doch unzusammenhängend und irgendwie so ein bisschen brüchig und unangenehm vielleicht auch, die lösen Spannungen aus, innere Konflikte, Ambivalenzen oder auch Konflikte in Teams lösen Spannungen aus. Das sind vielleicht Aggressionen, unverarbeitete, irgendwelches unverdauliche Zeug kommt in diesen Raum. Ja, und dann sitzen wir dann da und haben das erstmal so in uns. Und dieses Containing heißt, ich mache erstmal nicht so viel damit. Ich warte erstmal in mir ab. Guck mal von der einen oder anderen Perspektive drauf, lass dem auch ein bisschen Zeit und warte, wie sich daraus wie so Muster entwickeln. Also nicht nur ich als Coach alleine mit mir, sondern auch im gemeinsamen Raum mit dem Patienten. Ja, und der Patient forscht so weiter. Und wir halten miteinander aus, dass es okay ist, dass dieses ganze unverdaute seelischen Teile, die teilweise auch schrecklich unangenehm sind, jetzt hier miteinander da sind. Und wir vermitteln, dass es aushaltbar ist. Und in diesem dann bilden sich darin Muster und Zusammenhänge und plötzlich sind die vielleicht auch akzeptabel, die Seiten, die wir nicht mögen. Auch in Teams entdecken dann manchmal den Wert von Teilen, die vielleicht als Fehler bisher gesehen wurden oder als wirklich ein Beispiel, wie so Prokrastinieren wurde, als was super Unangenehmes gesehen. Und dann machen wir den Raum auf dafür, das erstmal zu verstehen. Und wir containen das, wir halten das miteinander aus und irgendwann entwickelt sich daraus immer, ne, dieses Tiefenprozess, eine andere Perspektive daraus. Und als wenn wir gerade so externe Coaches sind, sind wir ja nicht so verwickelt damit. Für uns ist das nicht so dramatisch, weil wir nicht mittendrin stecken. Wir können es besser containern. Mhm. Und wir haben das Wissen darum und wissen darum um das Potenzial von diesen unangenehmen Spannungszuständen und wenn die sich weiter transformieren. Mhm. Und können das dadurch besser miteinander halten. Wir können wie so eine zweite Wand für was vielleicht eine poröse Wand hat, bilden und dadurch wie ein Vertrauen reingeben, dass das miteinander aushaltbar ist und können auch wie, es gibt auch diesen Begriff der semipermeable Membran, manchmal noch Dinge reingeben, die wir dann schon durchgearbeitet haben für uns, wo wir Dinge verstanden haben, ja, also die vielleicht dadurch wie leichter integrierbar sind.
Mhm. Danke fürs Beschreiben. Bei mir kommt jetzt die Assoziation zum menschlichen Verdauungsprozess auf. Ja. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ist jetzt wieder Moni-Vorstellung, ich sag's trotzdem. Bei Ihnen sitzt ein Klient, der hat schlichtweg Blähungen, weil er in seiner Kindheit, in seinem Leben einfach Dinge gegessen hat, die für ihn schwer verdaulich sind. Jetzt sitzt er vor Ihnen und bringt das alles in den Raum mit Ihnen. Und Sie geben ihm jetzt nicht irgendeins der vielen Medikamente, die es ja gibt in Apotheken, wenn man solche Blähungen hat und dieses Containing-Blähungsprozess gerade passiert, das geben Sie ihm nicht, sondern Sie halten es mit ihm aus und erkunden mit ihm zusammen, was er da gegessen hat und was vielleicht zu diesen Blähungen geführt hat und begleiten ihn dabei, aber geben ihm nichts, was er sofort löst.
Sehr schönes Bild.
Wahrscheinlich ein bisschen frech. Es hätte wahrscheinlich verkürzt, aber...
Ja, aber um das nochmal aufzunehmen, kommen die Klienten ja meistens nicht mit irgendwas, was sie in der Kindheit gegessen haben, sondern die kommen mit Reinszenierungen.
Ja.
Die essen immer noch denselben Mist, wie den sie in der Kindheit gegessen haben und wissen es aber gar nicht.
Und
dann kommen sie in die Praxis und sagen, ich habe Blähungen. Und dann sage ich, okay, lassen Sie uns mal anschauen, warum Sie das immer noch essen, was Sie da tun. Und dann verstehen wir, dass Sie den Mist schon früher gegessen haben und dass der vielleicht schon immer Blähungen gemacht hat, aber dass es früher nicht so deutlich war. Und wir verstehen, warum wir immer wieder die Reinszenierungen aufbauen. Ja, um jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben.
Aus meiner Sicht ein sehr, sehr wertvoller und bestimmt auch kraftvoller Ansatz.
Ja, und teilweise auch gar nicht so schneller Ansatz. Ja. Das ist vielleicht aber auch der Punkt, der so ein bisschen... Also ich bin zum Beispiel auch eine Person, die ist eher schnell und ich musste mich damit erst arrangieren, dass manche Dinge so lange brauchen. Und trotzdem habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es... Also es braucht auch nicht ewig, aber das ist vielleicht ein bisschen schneller, langsamer als tatsächlich jetzt einfach nur 1, 2, 3 Sachen, die ich mir auf den Schirm schreibe und mit denen ich dann was Neues mache. Das ist trotzdem ein relativ nachhaltiger Ansatz.
Ja, davon bin ich auch überzeugt. Und es ist auch mit ein Grund, warum ich Sie ja damals angeschrieben habe für den Band. Ich habe so den Eindruck, dass das psychodynamische Konzept heutzutage, wie soll ich sagen, nicht so sehr im Vordergrund steht, gerade weil es etwas länger braucht und weil wir heute dazu neigen, alles, was wir irgendwie haben, Beispiel Blähung, ja, wir nehmen Tablette X, Tropfen XY und wollen, dass es schnell vorbeigeht, ohne uns vielleicht mal nachhaltig zu überlegen, was habe ich denn da gefuttert, warum kommt das? Nein, Pille rein, es muss schnell gehen und auch in der Werbung wird ja suggeriert, guck auf die Uhr, 20 Minuten ist der Schmerz weg, kannst du wieder funktionieren. Also ich habe den Eindruck, dass das dass Ihr Ansatz sehr wertvoll ist, dass der Puls der Zeit aber gerade ein sehr, sehr schneller ist und einer, der auf Konsum und Funktionsfähigkeit zielt und dass das vielleicht daran liegt. Wie sehen Sie das?
Ja, ich finde, es sind mehrere Gründe. Also Sie fragen ja quasi danach, warum das sozusagen wie ein bisschen ausstirbt, oder?
Also ich hoffe, verstanden dass es das nicht tut.
Ich hoffe es auch, dass es das nicht tut.
Nee, ich merke nur einfach, dass in den Medien und überall der Hype auf anderen Schulen hängt.
Ja.
Und das, also
das sind, glaube ich, mehrere Gründe. Das eine ist, erstmal würde ich sagen, alles zu seiner Zeit. Manchmal braucht es eine schnelle Lösung und manchmal braucht es wirklich ein bisschen mehr Ruhe, sich die Dinge anzugucken. Ich denke aber auch, dass die PsychodynamikerInnen selber ein bisschen dazu beigetragen haben. Also die haben relativ spät angefangen, wirklich Wissenschaftsstudien zu erstellen und die haben sich da wie nicht auf die Füße gestellt. Das ist wirklich was ich bedauere. Ja. Das ist das eine, was schon so langsam jetzt anläuft, aber langsamer. Mhm. Ich würde Ihnen aber auch recht geben, dass dieses schnell einfach was tun, also so, damit es weggeht, das Symptom, wirklich auch ein Trend der Zeit ist, so, der wirklich schade ist. Ja. Da würde ich Ihnen schon auf jeden Fall recht geben. Und aber auch, da kommt noch was Neues dazu und vielleicht hängt das mit diesen fehlenden Studien auch zusammen. Ich finde PsychodynamikerInnen oft so, die sind so in ihrer Bubble. Und genau, die haben sehr komplexe Sprache, die teilweise noch Wörter benutzen, die Menschen auch befremden auslösen. Ne? Also da kann man, wenn man gerade so die alten Schulen aus triebpsychologischer Sicht oder so, die lösen bei Menschen befremdende Gefühle aus. Ja. Und dann bewegen sich PsychoanalytikerInnen auch oft in so Bubbles und unter sich. Ja. Und das ist, da ist auch was schade dran, weil das ist das, was ich am Anfang meinte, ne? Weil dieses Runterbrechen auf eine Sprache, die verständlicher ist und trotzdem die Komplexität nicht zu verlieren, ja, ist eine Herausforderung, weil das ja wirklich ein sehr, sehr tiefer Ansatz ist. Und da braucht es wie aber auch jetzt noch ein bisschen Veränderung. Also es braucht, dass Psychodynamiker sich verändern.
Ja.
Oder verständlicher werden, denke ich. Aber das ist jetzt auch meine ganz persönliche Meinung.
Ja. Auch da bin ich bei Ihnen. Also Sie sind die erste Person, / Psychoanalytikern, die es vermag, das mir, und ich gehe auch davon aus, anderen, so zu beschreiben, dass es sehr spannend ist und überhaupt nicht abschreckt, sondern im Gegenteil anzieht. Also ich habe mich früher auch ein wenig mit psychoanalytischer Pädagogik beschäftigt. Ich komme ja auch unter anderem aus der Erziehungswissenschaft und da hat es mich nicht gefangen. Da hatte es eben genau diesen Sprachduktus, diese Termini und dieses so ein bisschen von oben herab und da hatte es genau das. Und Sie sind die erste Person, die mir begegnen. Deswegen bin ich auch froh, Sie hier zu haben, wo das anders erscheint. Und das ist mir wichtig. Und ich möchte noch eins ergänzen, was mir auch bei dem Buch so wichtig ist, alle zu Wort kommen zu lassen. Denn das, was Sie sagen, in so einer Bubble zu leben, erlebe ich zum Beispiel auch bei manchen Vertreterinnen und Vertretern anderer Schulen, beispielsweise der systemische. Da werden ja auch Begriffe um sich gehauen, die beispielsweise unsere Studierenden erstmal verstehen können müssen. Da wird mit Begriffen um sich gehauen und das eben nicht nur im Klartext rübergebracht. Und all das ist für mich auch ein Zeichen unserer Welt und unserer Spezies. Wir bilden Gruppen und grenzen uns ab. Und das, was wir beide versuchen, ist, einander zu erklären, von welchen Positionen wir kommen, von welchen Perspektiven und beide sein zu lassen.
Das ja, aber also um noch der ganzen Situation so gerecht zu werden, es gibt wirklich auch mittlerweile immer mehr wirklich spannende, also es gibt wirklich super spannende psychoanalytische Ansätze, die auch leichter verständlich sind. Und es ist auch nicht leicht, also durch dieses Abkürzen und verständlich machen verliert es auch manchmal an Komplexität. Klar. Und es ist wirklich, die Psyche ist nicht so leicht. Ich habe das auch, als ich selbst Ausbildungskandidatin war, ich habe immer versucht, das in irgendwie ganz einfachen Regeln zu packen, um es wirklich zu verstehen. Und es ist wirklich nicht leicht. Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, finde ich, in diesem Runterbrechen und einfacher machen. Und ich finde schon, dass es mittlerweile immer mehr gibt, die sich darum bemühen, das in einer anderen Sprache auch zu formulieren. Und genau, aber die Abkürzung funktioniert dann leider auch nicht.
Ja, also, verstehe ich. Ich merke das in mir so, dass ich dauerhaft oszilliere zwischen Komplexität und Fachbegriffen und Vereinfachung. Und bei mir ist es so, je länger ich mich in den unterschiedlichen Disziplinen mit Komplexität beschäftige und Modelle auch ergänze und meine zu verstehen, desto eher bin ich in der Lage, es auch einfach zu beschreiben und konkreter zu werden.
Ja,
das ist erstaunlich.
Total. Und es macht ja auch total Freude, sich in einen, finde ich, psychoanalytischen Fachtext so richtig rein zu, weil ich da merke, das berührt irgendwie eine Form von Verstehen in mir, diese Texte oder diese Art zu denken, die über einfach einen normalen wissenschaftlichen Theorietext hinausgeht. Also ich finde es wirklich, wirklich spannend. Und je mehr ich darüber weiß, desto leichter ist es dann natürlich, sich auf diesem Spielfeld so zu bewegen.
Ja.
Ja.
Apropos bewegen. Stellen Sie sich vor, wir zwei hätten eine Zeitmaschine. Und ich könnte Sie jetzt mit dieser Zeitmaschine zurücknehmen, einige Jahre, zur jungen Andrea. Mhm. Was würden Sie Ihrem jüngeren Selbst sagen? Sagen wir mal, Sie sind am Anfang gerade damals Ihres beruflichen Weges. Welche Impulse, was würden Sie zu sich selber sagen heute?
Ja, vielleicht tatsächlich der, ich finde, diesen psychodynamischen Ausbildung zu machen, ist wirklich ein langer Weg. Also man muss ja erst Psychologie studieren oder Medizin und dann nochmal diese ganze Ausbildung oben drauf setzen. Das sind nochmal 6-7 Jahre. Das ist ein wirklich langer Weg, in der man sich ausschließlich in so einer SchülerInnenposition befindet. Mhm. Also das ist sehr viele Jahre, die da auch ins Land gehen durch Lernen. Und das ist was, was ich glaube, was total Sinn macht und was einen wirklich dann irgendwann diesen Boden gibt. Und in dieser Zeit, und das erlebe ich auch bei meinen SchülerInnen oft so, dass ich das Gefühl habe, als ob man wie nicht sich zutraut, wirklich zu denken, sondern man lehnt sich ganz viel an. Und diese Vision, die mich so treibt, nämlich das Psychodynamische auch über das Klinische hinaus zu bringen, ja, das wäre schon viel früher auch möglich gewesen. Mhm. Aber ich habe mich auch ganz lang so, erstmal lernen. Und das macht schon Sinn, aber da können andere, habe ich manchmal das Gefühl, die sind viel früher, viel mutiger im Weiterdenken, im sich damit hinstellen, in sich trauen, das zu zeigen, was sie da drin können. Also das ist so ein Hin und Her, Schwanken zwischen, es ist gut, dass es erstmal wirklich in der lernenden Position zu sein und dieser Mut, den könnte ich da manchen auch mitgeben, sich früher schon mit den eigenen Gedanken dazu auch zu positionieren. Mhm. Ja, vielleicht das.
Okay. Ha, ich könnte Stunden weiter mit Ihnen denken. Stattdessen bleibt mir mit Blick auf die Zeit jetzt Sie noch zu fragen. Habe ich irgendwas vergessen, Sie zu fragen? Hätten Sie sich noch irgendeine Frage von mir gewünscht oder wünschen Sie sich noch ein?
Noch eine Frage.
Oder was möchten Sie als Abschluss uns mit auf den Weg geben?
Ich habe oft darüber nachgedacht, was ich eigentlich beim Coaching so dann wirklich, was sich da immer so wiederholt, was ich wirklich wichtig finde. Und ich finde spannend, da auch nochmal einen psychodynamischen Blick drauf zu werfen auf eigentlich das Thema Hierarchien und Führung so, weil ich glaube, dass das wirklich nicht nur im Coaching, sondern ja auch gerade so weltpolitisch eine ganz spannende Frage ist, wie eigentlich gute Führung funktionieren kann und was Führung sein kann. Und da psychodynamisch drauf zu gucken, das ist was mich persönlich sehr interessiert. Mhm. Also da kann ich nur auch das Gefühl so, wenn Coaching sich da weiterentwickelt, da kann Coaching so eine, oder auch Wissenschaften um Coaching herum, da weiterzuentwickeln kann so auch, finde ich, global wie ganz neue Perspektiven aufmachen. Da kann ich die Coaching-Ansätze nur so darauf bestärken, da weiter zu forschen.
Ja.
Das ist mir so ein persönliches Anliegen.
Ja, das klingt wirklich nach einem tollen Promotionsthema.
Ja, das bin ich auch tatsächlich gerade am Überlegen.
Oh ja. Ja.
Ja.
Ach, Frau Wurst, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre wertvollen Impulse und dieses inspirierende Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat auch Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden.
Schön, gerne mehr.
Ja, von mir aus auch.
Okay, danke, bis bald.
Bis bald, Frau Zimmermann. Tschüss.
Ciao.
Zum Wachstum inspirieren gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns jetzt eine Bewertung oder schreibt eine Rezension. Wir freuen uns über euer Feedback. Wir möchten wie immer hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karlauer Magazin. Karlauer Sounds of Science jeden Mittwoch, die Autobahn-Universität samstags mit Vorlesungen und Vorträgen der 90er Jahre aus der systemischen Szene und darüber hinaus, Heidelberger systemische Interviews gemeinsam mit dem Helm-Stierlin-Institut, die Podcast-Reihe Sich sicher sein mit Herbert Grassmann, Ute Clement und Antje Tschierer machen den Wahrnehmungspodcast Frauen führen besser. Fritz B. Simon gibt Einblicke in sein Werk Formen, Reloaded, im gleichnamigen Podcast. Dies und vieles andere regelmäßig im Karlauer Magazin auf www.karlauer.de. Besuchen Sie auch gerne unsere gesamte Website, stöbern Sie im Programm mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zum Wachstum inspirieren, der Perspektivenwechsel im Coaching. Zu Gast bei Zum Wachstum inspirieren sind Andrea Wurst, Matthias Ohler, Axel Koch, Stefan Stenzel, Elke Berninger-Schäfer, Jürgen Kritz, Gunter Schmidt, Dirk Rohr, Bernd Schumacher, Rainer Hundsdörfer und Daniela Blickhahn.